You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-all-fits branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code pod20 for 20% off your first product.
Wir wollen euch mit den nächsten Folgen mal die einzelnen Fächern aus den Studiengängen vorstellen. Also ihr wisst ja, dass es unterschiedliche Studiengänge gibt, aber teilweise haben die dieselben Fächer. Zum Beispiel werdet ihr sowas wie Werkstoffkunde bei einem Wirtschaftsingenieur, bei einem Bauingenieur vielleicht auch und bei einem Maschinenbauer einfach wiederfinden. Und wir wollen jetzt einfach mal die einzelnen Fächer euch vorstellen. Anhand von unseren Beispielen erstmal, also Tobi hat ja Maschinenbau studiert, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen und jetzt mit den nächsten Folgen werden wir einfach einmal durch diese ganzen Fächer durchgehen, euch immer vorstellen, hey, was erwartet euch, für wen ist das geeignet, was hätten wir uns vorher gerne gewünscht. Also falls ihr auf der Suche seid nach einem passenden Studiengang beziehungsweise nach passenden Vertiefungsfächern, dann werden die nächsten Folgen auf jeden Fall was für euch. Dementsprechend jetzt schon mal abonnieren und viel Spaß beim Zuhören. Yo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Das erste Fach, das wir vorstellen werden, ist auf jeden Fall tief in dem Ingenieurswissenschaften verankert, also in diesen, ich nenne es jetzt mal in den Nerd-Ingenieurswissenschaften, nämlich die Konstruktionslehre. Und da weiß der Tobi auf jeden Fall aus erster Hand, was das Ganze ist. Und meine erste Frage an dich, Tobi, zu dem Thema Konstruktionslehre ist: Wie würdest du Konstruktionslehre einem 5-Jährigen erklären?
Das ist eine gute Frage. Wie würde ich das einem 5-Jährigen erklären? Ich würde sagen, Konstruktionslehre beinhaltet sozusagen die ganzen Zeichnungen, die man jetzt zum Beispiel, wenn man sich bei IKEA ein Regal kauft oder bei Lego, Lego-Teile oder sonstiges, da geht es doch immer so technische Zeichnungen und genau das beinhaltet eigentlich Konstruktionslehre. Das heißt, alle technischen Zeichnungen lernt man in Konstruktionslehre. Man lernt darüber raus noch Festigkeitsberechnung, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so für den 6-Jährigen, aber man kann quasi, 5-Jährigen, aber man kann quasi berechnen, wie stark kann ich jetzt zum Beispiel mein Lego-Bauteil belasten, bis es kaputt geht. Das lernt man alles in Konstruktionslehre. Also vielleicht noch ein bisschen weitergreifend. Konstruktionslehre geht eigentlich immer über 2 Semester, über das erste und das zweite. Das ist sozusagen ein Kernmodul. Das heißt, man muss Konstruktionslehre bis zum 3. Semester bestanden haben. Und man kommt nicht drum rum. Das heißt, es wird kein Weg an Konstruktionslehre vorbei. Man hat, wie gesagt, viel technisches Zeichnen. Man hat je nachdem auch CAD, wir hatten das eher weniger, weil man das wirklich noch von der Pike auf gelernt hat. Wir haben viel mit Bleistiften gezeichnet, mit verschiedenen Härtegraden, was ich gar nicht wusste, dass es das überhaupt gibt vorher. Wir haben dann irgendwann auch angefangen mit Tusche zu zeichnen, das heißt mit Feinlinern auf wie so einem durchsichtigen Papier, wo dann wirklich, also das ist richtig ärgerlich, wenn man sich da verzeichnet, weil das kriegt man nicht so einfach wieder rückgängig gemacht. Und das war auch wirklich ein richtig, richtig, richtig aufwendiges Fach. Weil wir hatten bei Maschinenbau das so, dass wir sozusagen jede Woche eine Abgabe hatten. Das heißt, wir haben eine Aufgabenstellung gehabt und die müssten wir innerhalb von einer Woche lösen. Konnten wir dann auch im Team oder in der Gruppe machen. Aber jeder muss seine eigene Zeichnung abgeben und das war wirklich richtig zeitintensiv, weil man hat oft angefangen, hat festgestellt, ach, das Thema von der Vorlesung habe ich eigentlich gar nicht verstanden. Das heißt, man fängt sozusagen erstmal wieder bei Null an. Klar, mit seinen Kollegen macht es wieder mehr Sinn oder mehr Spaß, aber es war wirklich zeitintensiv und ich glaube, dass ich da im Schnitt, bis ich so eine Aufgabe montags fertig hatte, 15 bis 20 Stunden gebraucht habe, je Woche. Nur für dieses Fach. Und genau, die, die Abgaben musste man bestehen. Das war dann teilweise auch so gelöst, dass man sozusagen nur eine Lösung eigentlich sozusagen zeichnen konnte. Und da hatte dann der Prüfer sozusagen wie so eine Schablone, das hat er drüber gelegt, denn wenn da die Zeichnung dann nicht gepasst hat, dann durfte man das Ganze nochmal nachzeichnen. Also war wirklich nicht ohne. Vielleicht noch zu meiner persönlichen Geschichte, Fabi, die erste Klausur, oder das war die erste Klausur, durch die ich durchgefallen bin, war Konstruktionslehre. Also gleich sozusagen das Pflichtfach, was man bestehen muss bis zum dritten Semester. Im zweiten Semester durchgefallen, im dritten dann Gott sei Dank bestanden. Aber da geht einem auch wirklich richtig die Pumpe, wenn man da dann so unter Zeitdruck, sage ich mal, ist. Also bis Anfang für das muss man sozusagen bestanden haben.
Nice, ich glaube, du hast auf jeden Fall, das, was man sagen kann, ist, dass du nicht so das beste Verhältnis zu Konstruktionslehre hast. Kann das sein?
Ja, also an sich hat das Fach schon Spaß gemacht, nur ich war zum Beispiel der Typ, ich glaube, ich habe schon gern gezeichnet, aber es gehört wirklich viel Vorstellungsvermögen mit dazu, dass man das richtig macht, auch mit den ganzen Schnittebenen, wo sieht man dann was. Und das Thema CAD hat mich am Anfang wirklich richtig gereizt, weil ich gedacht habe, das ist ja mega cool, was du da alles machen kannst, aber umso mehr man mit CAD gemacht hat, umso mehr hat man gemerkt, ach, bitte später im Job nie was mit CAD, weil das so nervig ist, wenn da irgendwie eine Ebene dann verschoben wird, wenn irgendwas abstürzt, wenn man irgendwelche Verbunde herstellen möchte. Also zum Beispiel, man möchte dann zum Beispiel die Welle in ein Lager legen und möchte dann noch einstellen, dass es sich dreht. Und wenn es da irgendwas zerschießt oder allein schon das Beispiel, bei mir hat es einfach 5-mal nicht getan, wenn ich die Verbindung hergestellt habe. Und beim 6. Mal, ich habe es genau gleich gemacht wie davor, hat es dann funktioniert. Und das hat wirklich richtig, richtig, richtig viel Nerven gekostet, aber ja, Konstruktionslehre oder kurz gesagt KL war schon mit ein hartes Fach. Also ich würde fast sagen, für mich war das härter als Mathe 1-2, was wir hatten.
Okay, krass. Du hast jetzt schon so diesen ersten, ja, Softskill oder Talent oder was auch immer, also so diese erste Art zu denken genannt mit diesem räumlichen Vorstellungsvermögen. Wie sieht es da aus? Es gibt ja sicherlich noch mehr Sachen außer räumliches Vorstellungsvermögen, was bei Konstruktionslehre wichtig ist. Also ich nehme an, so eine gewisse Art, ja, Geteiltreuigkeit ist auch wichtig. Also, aber was ist so deine Einschätzung, so welche Interessen, welche Skills, welche Art zu denken sind bei KL von Vorteil?
Also ich sag mal, bei KL ist es auch wirklich ganz wichtig, wenn man so ein penibler Mensch ist. Das heißt, man kann sich das so penibel jetzt nicht im Sinne von, keine Ahnung, ich schneide mir jeden Tag die Nägel oder so, sondern penibel im Sinne von, wie arbeitet man. Also man arbeitet nicht 80% sauber, sondern man arbeitet wirklich 110%. Sprich, wenn man jetzt sozusagen in so eine Zeichnung den Sicherungsring einzeichnet, das ist sozusagen einfach nur, sieht aus wie eine Unterlagscheibe, ist aber nicht ganz bündig oder durchgehend, sondern in der Mitte da fehlt ein Stück und dementsprechend kann ich den eben auf eine Welle schieben oder also in eine Nut sozusagen, dass die Welle nicht nach links und rechts wackeln kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu technisch war, aber auf jeden Fall gibt es für diesen Ring enorm. Und wenn ich jetzt sozusagen einfach diesen Springring gezeichnet, sieht er einfach aus wie ein Rechteck, dann zeichne ich einfach ein Rechteck da rein und dann gehe ich am Montag zu der Abgabe und der sagt mir, du hast den Ring falsch gezeichnet. Sag ich, wieso habe ich den Ring falsch gezeichnet? Ja, du hast es nicht nach Norm 924-3 gezeichnet. Und dann guckst du in diese Norm 924-3 und stellst fest, dass der Ring halt rechteckig ist, aber nicht 2 auf 3 mm, sondern 3,5 auf 5 mm. Und dementsprechend kriegst du dann halt wieder eine Nachbesserung. Und das hast du halt so oft gehabt. Du hast zum Beispiel auch das Thema mit, wenn du die Zeichnung, du zeichnest jetzt zum Beispiel auf dem A0-Papier, das haben wir auch mal gemacht. Und du darfst es dann nicht, also du kannst ein A0-Papier nicht mehr transportieren normal, sondern du musst es ja dann wirklich irgendwie zusammenfalten. Und auch dafür gibt es eine Norm, wie du dieses Papier zu falten hast. Und wenn du das Thema, also das ganze Papier, kannst du dir ja vorstellen, einmal gefaltet hast, dann hast du ja immer diesen Knick drin, ja. Und wenn du dann beim ersten Mal das Papier falsch faltest, Kannst du dir vorstellen, dass du noch von vorne anfangen darfst. Und ich sag mal, das sind halt so Sachen, wo ich sag, man lernt wirklich fünfmal nachzudenken, bevor man was macht. Auch gerade wenn man mit Fineliner zeichnet, möchte man auch nicht nochmal von vorne starten, nur weil man die letzten 3 Minuten nicht konzentriert war. Aber es ist wirklich wichtig, dass man da ja, den Ehrgeiz hat, das überkorrekt zu machen, das ganze Thema. Ansonsten, klar, Vorstellungsvermögen ist wichtig. Man muss gute Nerven haben, auf jeden Fall. Und was ist sonst noch wichtig? Man darf nicht zittern, weil sonst läuft man ja Gefahr, sozusagen, dass ja, die Linien nicht mehr gerade sind.
Okay, also irgendwie, das klingt so ein bisschen nach, man braucht die Präzision und das Konzentrationsvermögen von so einem Chirurg bei einer Augen-OP. So ein falscher Fehler und du kannst einfach von vorne anfangen, beziehungsweise ja, der Chirurg nicht, aber jetzt bei KL ist das ja dann auch irgendwie möglich. Ich finde, also so wurde das, was ich mich noch frage, ist, wo begegnet dir das im Alltag oder beziehungsweise wo könnte dir das denn begegnen? Ist es irgendwie, also du hast es gesagt, einmal bei den IKEA-Bauanleitungen, gibt es noch irgendwas, wo du denkst, hey, ich kenne jetzt hier irgendwas wieder aus KL?
Also es ist halt die Frage, sage ich mal, jetzt im Alltag. Das heißt, ich habe ja auch einen Job, bei dem ich mich mit Maschinen zum Beispiel beschäftige. Das heißt, klar, da sieht man es öfters, aber ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt nicht von meinem speziellen Joballtag ausgehe, sondern sonst so der Alltag, ist, glaube ich, IKEA wirklich so das Präsenteste, was man ja bei Konstruktionslehre sonst noch alles lernt, ist eigentlich schon ziemlich cool, weil man hat zum Beispiel. Man sollte mal von einer Bohrmaschine so einen Ständer konstruieren. Man sollte mal so ein kleines Getriebe konstruieren. Man hat wirklich relativ viele Sachen oder auch zum Beispiel mit Zylinder oder sowas selber gebaut sozusagen oder entworfen. Und man lernt dann schon irgendwie so ein, oder man bekommt dann schon irgendwie so ein Gespür mit, hey, wie funktioniert denn das eigentlich alles? Also was steckt jetzt hinter der Abdeckung, wenn ich das jetzt wegmache? Und das ist eigentlich schon cool, weil man traut sich halt. Ja, ich will jetzt nicht sagen, man traut sich öfters so Bauteile einfach mal aufzumachen und reinzuschauen. Also man kann sich das einmal gut vorstellen, woran das Problem jetzt liegt. Also warum ist jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, die Türklinke abgebrochen oder so. Und da ist es schon wirklich cool. Oder auch zum Beispiel, man lernt so einfache Sachen wie, also man hat ja sozusagen einmal diesen Part, wo man immer diese Abgabe macht, wo man Rechenaufgaben abliefern muss, wo man Zeichnungen abliefern muss und die dann eben kontrolliert werden. Man hat aber auch den Vorlesungspart, wo man dann zum Beispiel erklärt bekommt mit, hey, was habe ich denn zum Beispiel für Konstruktionsphasen oder aber auch so ein Exkurs in die Getriebetechnik, wo man dann zum Beispiel lernt, hey, warum hört sich ein Auto, wenn es rückwärts fährt, anders an? Da hört man doch immer dieses hohe Geräusch. Ich weiß nicht, weißt du, was ich meine, Fabi? Das,
Ja.
also wenn man schnell rückwärts fährt, mit einem Auto, mit einem älteren, dann
Ja.
hört sich das doch immer so hoch und so schrill an. Und das habe ich zum Beispiel in Konstruktionslehre gelernt. Das liegt daran, weil der Rückwärtsgang immer gerade verzahnt ist, die Zahnräder, und nicht schräg verzahnt. Für alle, die da jetzt den Unterschied wissen wollen, da müsst ihr uns nochmal einen Kommentar da lassen. Dann erklären wir das nochmal. Aber es hat schon für den Alltag, sage ich mal, auch Vorteile, die man immer wieder kennt oder wo man dann doch immer wieder merkt, ach ja, das hast du doch mal in KL gehabt. Oder noch ein anderes cooles Beispiel ist, man lernt sozusagen auch ein Stück weit das Konstruieren, dass es sozusagen, im Schwäbischen würde man sagen, hebt, also dass es sozusagen stabil konstruiert ist. Und deswegen, wenn man jetzt zum Beispiel selber aus Holz irgendwie was baut oder mal selber irgendwie daheim was reparieren muss, erkennt man sich oder kann man sich da schon immer wieder zurückbesinnen, warum man denn jetzt das so anordnen sollte, anstatt andersrum, wenn das jetzt noch ein gutes Beispiel war.
Ja, auf jeden Fall. Kannst du uns vielleicht noch kurz sagen, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber was sind so typische Fächer, wo, oder nicht Fächer, Jobs, wo KL später eine wichtige Rolle spielt?
Eigentlich in jedem Ingenieursjob, der konstruiert oder entwickelt. Das heißt, Jeder, der später mal mit CAD was arbeiten möchte, macht es ja tagtäglich. Jeder, der Entwicklungsingenieur ist, der hat ja tagtäglich die Konfrontation. Und genau dafür ist es ja auch wichtig, dass man das lernt, von Hand zu zeichnen. Weil wenn man jetzt, sag ich mal, also so stelle ich es mir zumindest vor, wenn ich jetzt mit 5 anderen Ingenieuren am Tisch sitze und wir haben jetzt die Idee, wie man das Problem löst, und man möchte es schon aufzeichnen, dann macht man ja nicht seinen Laptop auf, konstruiert da kurz in CAD, also kurz in CAD heißt 2 Tage vielleicht, sondern man zeichnet es ja dann immer auf. Und genau dafür ist eben wichtig, dass man das gelernt hat und dass man das weiß und dass man sich das auch dementsprechend vorstellen kann, weil man da eben viel schneller und akkurater Sachen auch erklären kann. Ansonsten glaube ich, dass KL eigentlich bei fast jedem Ingenieurs, also nicht Ingenieurstudium, sondern bei jedem Ingenieursjob wichtig ist, weil man doch immer wieder mit gerade zu technischen Zeichnungen konfrontiert wird oder auch einfach so ein Grundverständnis hat, warum denn überhaupt was funktioniert. Genau.
Wenn du jetzt auch sagst, dass es in quasi jedem Job relevant ist oder in jedem ingenieurswissenschaftlichen Job, dementsprechend kommt es wahrscheinlich auch in jedem ingenieurswissenschaftlichen Studiengang vor, oder?
Ja, also nicht direkt. Es gibt ja zum Beispiel an der Uni Stuttgart verschiedene Ingenieurstudiengänge. Das heißt, es gibt ja gerade den klassischen Maschinenbau, dann gibt es Luft- und Raumfahrttechnik, dann gibt es technische Kybernetik, dann gibt es Fahrzeug- und Motorentechnik, dann gibt es Technologiemanagement, was ja sowas Ähnliches ist wie Wirtschaftsingenieurwesen. Und die haben schon alle so eine Form von Konstruktionslehre. Ich kann mich jetzt zum Beispiel daran erinnern, dass die bei Luft- und Raumfahrt mal ein halbes Jahr Konstruktionslehre hatten, wo sie so eine riesige Zeichnung abgeben mussten. Dann gibt es noch bei Technologiemanagement sowas Ähnliches. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wie das hieß. Auf jeden Fall war das eine ziemlich abgeschwächte Version, weil das sind auch wirklich nicht allzu wenig Leute gewechselt, weil sie gemerkt haben, KL ist ja brutal schwer und wenn ich dann zum Technologiemanagement wechsle, habe ich die Blockade gar nicht oder die Brücke gar nicht und ich kann am Ende meinen Master auch wieder in Maschinenbau machen. Also es gibt schon so eine abgeschwächte Version, die dann bei den anderen, sage ich mal, auch wieder vorkommt, aber ich glaube schon, dass man beim Maschinenbau da die härteste oder die, ja, die schwierigste Version hatte, was finde ich ja aber eigentlich auch Sinn macht, weil man wird ja nicht umsonst Ingenieur oder man hat ja täglich diese Herausforderung, wo man ja wieder auf das Fach zurückgreifen muss oder auf das technische Verständnis. Und dementsprechend ist es halt auch wichtig, dass man das einmal gemacht hat und einmal von der Pike auf gelernt hat und eben auch weiß, dass es da die Norm gibt, für den Springring, wie der auszusehen hat.
Ja, das stimmt, das ist ganz wichtig. Ja. So als letzte Frage, die ich noch an dich hätte, ist, du hast das Ganze jetzt ja überstanden, du hast so die Höhen mitgemacht, du hast so die Tiefen mitgemacht, alle Probleme kennengelernt, aber halt auch so den mehr oder weniger Alltagsbezug feststellen können. Gibt es jetzt mit all dem, was du zu KL gelernt hast, was du einfach gerne gewusst hättest, bevor du jetzt dem Fach an der Uni begegnet bist? Also so, welche Tipps hättest du dir gerne oder hättest du gerne bekommen vor deiner ersten KL-Stunde sozusagen?
Also der allerwichtigste Tipp, den ich da ganz am Anfang gern gehabt hätte, wäre, es gibt Radierschablonen. Also es hört sich jetzt blöd an, aber es gibt wirklich so aus Metall, also ganz dünnem Blech, so Schablonen, wo man verschiedene Formen drin hat. Und mit diesen Formen kann man dann eben entsprechend nur partiell auf der Zeichnung, also irgendwelche Sachen rausradieren. Und das hätte mir wirklich am Anfang richtig, richtig, richtig geholfen, weil wenn man da einmal falsch radiert, mit den dünnen Strichen hat man alles weg. Ansonsten fand ich, war das Konstruktionslehre eigentlich so ein typisches Fach an der Uni, wo halt die Vorlesung, ja, die war halt so, man kommt, man setzt sich rein, man geht wieder, aber keine Ahnung, was der jetzt eigentlich vorne erzählt hat, so auf gut Deutsch. Und dementsprechend ist das, finde ich, so von der Uni her so einfach das typische Fach, weil man kommt von der Schule, schreibt da brav mit in der Vorlesung, hat Übungsaufgaben, die der Dozent da vorrechnet, die sind totaler Pipifax. Man geht in die Prüfung rein, hat 5 Tage vorher noch was zusammengeschrieben und gelernt und bekommt dann halt einfach volle Kanne das Brett vor der Kopf geknallt in der Prüfung und merkt, ach du Scheiße, ist das überhaupt das Fach, was ich gelernt habe? Also das war mir wirklich ein Erlebnis und da muss ich sagen, wäre für mich der Tipp wirklich gewesen, dass man das Fach, also die Übung ist nicht umsonst so aufwendig und die Übungsaufgaben, die man da zeichnet und rechnet, sind auch nicht umsonst so aufwendig, sondern es ist wirklich einfach mit das schwierigste Fach im ganzen Studiengang. Und deswegen muss man dem auch wirklich die Aufmerksamkeit und auch die Intensität widmen, um es wirklich dann auch irgendwie zu überleben oder mit Schrammen durchzukommen, sage ich mal.
Okay, das klingt auf jeden Fall nach einem richtig krassen Fach und ich glaube, wir beenden das jetzt auch hier, damit du dein Traumata noch weiter verarbeiten kannst von KL. Falls ihr was mitnehmen konntet, würden wir uns natürlich mega freuen, wenn ihr einerseits den Kanal abonniert und wenn ihr uns auf Instagram auch eure Vorschläge schickt zu Fächern, die wir noch vorstellen können. Also wie gesagt, Tobi hat Maschinenbau studiert, ich habe ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen. Dementsprechend können wir zu fast allen gängigen Fächern was sagen. Und wenn ihr uns schickt, zu welchem Fach ihr was haben wollt, dann werden wir das dementsprechend auch schneller machen und bekommt schneller die Infos. Wie gesagt, das ist jetzt ein Teil, also so dieses ganze Fächerding ist einerseits so ein Teil von, hey, was möchte ich studieren? Weil wenn du dich für den Studiengang entscheidest, entscheidest du dich natürlich auch immer für die Fächer. Und an alle, die jetzt mit dem neuen Semester mehr Richtung Vertiefung gehen, es ist halt einfach super wichtig zu wissen, auf was man sich einlässt und keine böse Überraschung in der Klausurenphase zu begegnen. Also, hey, falls ihr Bock habt auf einfach so eine Einführung in dem Maß oder in dem Style jetzt wie gerade, schreibt uns auf Instagram, da heißt mir auch Tipps auf Augenhöhe, zu welchen Fächern ihr noch Infos haben wollt. Das war es jetzt mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Macht's gut und bis bald.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-fits-all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.